Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einem neuen Auslaufen-Podcast. Mein Name ist Felix Henschel.
Mein Name ist Maximilian Torwirth.
Ja, und Max, man kann dir gratulieren, würde ich mal sagen, Achter der Welt, über 3000 Meter. Klingt nicht verkehrt, oder?
Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Also ja, man kann mir auf jeden Fall gratulieren. So ganz ist es irgendwie noch nicht angekommen. Also es fühlt sich gerade noch so ein bisschen an, als hätte man halt ein sehr gutes Rennen gemacht, das auf jeden Fall. Aber diese Realisation, dass man Achter der Welt jetzt geworden ist, die ist irgendwie noch nicht so ganz da.
Ja, wir haben ja gerade eben schon kurz gesprochen. Ich hatte dann gemeint, naja, dass ich dachte, dass du schon auch mit sowas geliebäugelt hättest. Ich meine, du warst genau, in der Vorbesprechung haben wir es ja lustigerweise erwähnt, du warst genau auch als Achter gesetzt, ne? Also acht beste Zeit. Aber für dich kam es trotzdem nicht überraschend, aber besser als gedacht.
Ja, doch. Also acht war so das absolute Traumziel, wenn ich mir irgendwas hätte ausmalen dürfen für das Wochenende. Aber es war jetzt nicht so, dass ich damit gerechnet habe oder das irgendwie so für möglich gehalten hätte. Klar, ich war in der Meldeliste Achter. Klar, ich bin die 7:38 gelaufen. Dahinter waren aber auch noch einige starke Namen, die halt entweder mit der 5000-Meter-Zeit gemeldet waren. Zum Beispiel Mark Scott, Jordi Beamish mit seinem Kick. Eigentlich alles Leute, die schon ja ein besseres Renommee haben als ich. Und das ist halt vielleicht auch noch das, was dieses Wochenende jetzt bei mir wirklich bewirkt hat, ist, ich bin in das Wochenende reingegangen und ich wusste, ich bin diese 7:38 gelaufen und das ist schon irgendwo eine erweiterte Weltklasse-Zeit, wenn man so will. Aber ich war noch nie bei einer internationalen Meisterschaft auf dem Niveau. Ich hatte letztes Jahr absolut keine gute Saison. Also ich fühle mich oder habe mich noch nicht so gefühlt, dass ich wirklich da so mitrennen kann mit den viel größeren Namen, die schon viel mehr erreicht haben, viel mehr gewonnen haben.
Dass du so dazugehört, ne?
Dass ich wirklich dazugehöre. Also dieses so, dass ich dabei bin und mich qualifiziere schon, aber dass ich wirklich in so einem Finale auch einigermaßen dabei sein kann.
In the mix,
was so ein bisschen auch der Rennplan dann war fürs Finale, das hätte ich so nicht gedacht und es ist auch halt immer super schwierig, natürlich aus dem Vorlauf dann auch rauszukommen, also man hat es ja auch gesehen, es gab wieder einen schnellen Vorlauf, da sind halt alle Zeitschnellsten dann weitergekommen und ich glaube schon, dass ich auch einen ziemlich harten Vorlauf eigentlich erwischt habe, wenn man jetzt auch guckt, aus meinem Vorlauf Mark Scott und der Kenianer Ebenio, die waren jetzt beide vor mir. Also unter den Top 5. Kimeli ist das Finale nicht gelaufen, aber der hätte sicherlich, glaube ich, auch eine gute Rolle gespielt, wenn er nicht sein Hamstring gerissen hätte.
Der wirkte mega stark, aber ja.
Der wirkte auch mega stark im Vorlauf und mega souverän. Und dann war theoretisch halt noch Aregawi drin, der anscheinend irgendwie einen schlechten Tag hatte oder verletzt war. Das weiß ich jetzt nicht, aber das zeigt halt schon, wie schwierig das ist, auch so aus dem Vorlauf dann rauszukommen. Also wie gesagt, ich glaube, wenn
Kimeli gelaufen wäre. Für Sam hat es ja leider nicht gereicht, genau, ganz kurz vielleicht an der
genau,
Stelle.
Genau, für Sam hat es dann leider nicht gereicht in seinem Vorlauf. Also ich glaube schon, wenn er Kimeli gelaufen wäre, dann wären sicherlich aus meinem Vorlauf drei Leute in den Top 6 gewesen. Und ich hatte eigentlich den Weltjahresschnellsten noch drin. Da muss man dann auch ein bisschen Glück haben. Ich meine, vielleicht wäre ich den Vorlauf auch ein bisschen anders gerannt, wenn Aregawi vorne gewesen wäre. Das weiß man dann ja auch nicht. Traue ich mir schon zu, da auch irgendwie den vierten Platz noch, ja, dass ich den auch so bekommen hätte, wenn Aregawi vorne gelaufen wäre. Aber
glücklicherweise ja, also müssen wir darüber jetzt nicht rätseln, weil er dann noch alles geklappt hat und du im Finale standest. Genau, und dann eine 7:45, also jetzt auch keine ganz langsame Zeit, würde ich jetzt so mal sagen. Weißt du, was dein letzter Kilometer war?
Leider nicht, weil die offiziellen Splits, die sind nach 1600 abgebrochen. Also normalerweise ist ja bei World Athletics so, dass du wirklich für alle 100 Meter hast du die Splits.
Und auch von jedem Läufer, was mega geil ist. Ne?
Auch von jedem Läufer, genau. Auf der offiziellen Ergebnisliste, zumindest gestern, ich habe jetzt heute am Montag nicht nochmal geguckt, ging es nur bis 1600. Ich würde vermuten, dass der so um die 2:30 gewesen sein wird. Mhm. Ich glaube, wir hatten... Die sind vorne den ersten Kilometer in 2:35 durchgegangen. Das heißt, wenn ich da 2:37 durchgehe und dann war der zweite Kilometer, glaube ich, vorne 2:39. Wenn man das ungefähr so spielt mit einer 45er Endzeit, dann kommt das schon hin, dass irgendwie 2:29, 2:30 war. Ich glaube, die sind vorne auch 2:26 oder 2:25 den letzten Kilometer gelaufen. Das passt auch mit 4 Sekunden Abstand. Also irgendwo da in dem Bereich.
Ja. Ja, krass. Hat Sam was erzählt, wie es ihm erging? Also hat er was zu dir gesagt? Ihr wart ja Zimmerkollegen.
Ja, also ich sag mal, wenn man sich unsere Vorläufe anguckt, wir wussten eigentlich vorher schon, dass es gut passieren kann, dass der erste Vorlauf der schnelle wird, weil auch Sam kennt ja dann doch relativ viele von den Nordamerikanern oder von denjenigen, die da studieren, und so Herr Talbi, der Marokkaner, und John Gay, der Kanadier, da war schon klar, dass die ja wahrscheinlich schon probieren werden, das schnell zu machen. Und oft ist dann so, auch wenn es eigentlich ein Vorteil ist, dann hinten im Vorlauf zu sein, wenn der erste Vorlauf schon schnell ist, dann hat hinten keiner mehr Lust, es schnell zu machen, weil die denken, wir müssen so viel investieren selber, um schneller zu sein als dieser erste Vorlauf. Und Sam hat es dann, glaube ich, in seinem Vorlauf halt, ich habe ihn logischerweise nicht gesehen, weil ich da im Callroom war und mich am Aufwärmen war, aber er ist dann ja auch nach vorne gegangen, war relativ lange vorne. Eigentlich wollte er es, glaube ich, nur so ein bisschen anschieben und hat gehofft, dass dann irgendwann jemand
übernimmt.
Ja. Ich glaube, also er war ein bisschen länger vorne, als er es wollte. Er wusste, glaube ich, auch, dass er jetzt noch nicht so fit ist, dass er da halt einen richtig schnellen Kick hinten draus setzen kann. Mhm. Deswegen war das so ein bisschen sein Versuch. Ist dann natürlich leider gescheitert. Aber er war jetzt nicht happy damit, aber ich glaube, für ihn war wichtig, dass er jetzt mal verletzungsfrei durch die Hallensaison gekommen ist. Und er wusste, glaube ich, auch von seinem Stand her, dass halt ja eben noch nicht die Fitness da ist für ein WM-Finale. Ist auf jeden Fall sehr selbstbewusst, dass er da hinkommen kann noch. Also da darf man auf den Sommer gespannt sein.
Cool.
Deswegen schade für ihn, aber ja, natürlich schön, dass wir trotzdem mit einer Person wenigstens dann im Finale vertreten waren.
Und dann lass uns auch ganz kurz vorne an die Spitze schauen. Selemon Barega hat gewonnen vor seinem Landsmann Girma und dann als dritter Mark Scott aus der Baumann Crew, nachdem Aregawi raus war. Favoritensieg, würde ich dann sagen. Oder was sagst du? Gibt es noch irgendwie was Erwähnenswertes zu dem Rennen aus deiner Perspektive? Ich meine, gut, dass George Beamish so weit hinten war, denke ich, ein bisschen überraschend. Hätte ich jetzt weiter vorne gesehen.
Der sah auch im Vorlauf ziemlich gut aus. Hat auch danach gesagt, so seine letzten 400 Meter im Vorlauf waren so 80-90%. Und hat dann nach dem Finale halt gesagt, er hatte einfach nicht die Beine für zwei Rennen irgendwie. Hat mich auch überrascht. Das Rennen generell war ein bisschen interessant, weil es halt echt so ein bisschen Ziehharmonika war, so ein bisschen Tempowechsel drin. Erst war Barega vorne irgendwie die ersten 600, auf einmal war er dann hinten bei mir so an Platz 7. Also es war schon interessant, wie es dann auch gelaufen worden ist, dass Girma und Barega das dann am Ende ja untereinander ausmachen, ist jetzt tatsächlich nicht die Überraschung. Mark Scott sah auch schon, er war ja auch in meinem Vorlauf, da sah er auch schon ziemlich gut aus. Also es ist auch keine super Überraschung, aber trotzdem auch krass, dass er da so einen Kick setzen kann und so mitgehen kann. Der hat sich auch im Vorlauf schon sehr, sehr klug verhalten, nicht viel Energie vergeudet. Der schafft es ganz gut, da so ein bisschen durchs Feld zu kommen.
Ja, und wenn du dann so 26 tief auf die letzten 200 Meter sprinten kannst, dann ja, ist schon gut da.
So ein bisschen war Marc auch meine Orientierung in dem Rennen, wo wir versucht haben, so ein bisschen daran zu orientieren, daran bleiben, weil der immer ganz gute Lücken, ganz gute Wege findet. Ja, wie gesagt, halt ein bisschen überraschend war schon, dass Matthew Ramsden und Johnny Beamish da dann doch ja so weit hinten waren oder in Anführungszeichen abgeschlagen waren. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass die irgendwie noch kommen von hinten. Kam sie Gott sei Dank nicht. Und ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das Rennen auch so aktiv gestalten konnte, dass ich vorne mit dabei war, auch wenn ich hinten in der Führungsgruppe mit dabei war. Und ja, vielleicht kann man jetzt nochmal in ein, zwei Jahren dahin kommen, dass dann halt die Lücke nicht aufgeht von 800 bis 200 vor Schluss. Wenn das passiert, glaube ich schon auch, dass ich ja vielleicht noch einen Tick weiter vorne landen könnte.
Ja, krass. Wird auf jeden Fall spannend, das zu beobachten. Bevor wir rübergehen zu den 3000 Meter der Frauen, ich hätte jetzt gesagt, wir arbeiten uns einfach von oben nach unten durch, jetzt haben wir bei den 3000 Metern der Männer angefangen haben. Eine Frage noch, jetzt bist du Achter bei der Weltmeisterschaft. Reicht es jetzt schon für den Top-Kader? Also hat sich da jetzt nochmal irgendwie was verändert für dich?
Nicht, dass ich wüsste. Ist tatsächlich eine interessante Frage, aber ich glaube nicht, dass es für den Olympiakader reicht, weil ich glaube, dass Halle dann schon nochmal was anderes ist als draußen.
Zählt man nicht, muss, also weil Mario meinte gestern, mit dem habe ich drüber gesprochen, und er meinte dann, ja, 8. Platz, Weltmeisterschaft reicht doch hier für Topkader. Und ich dachte also, jetzt auch eher aus dem Bauch raus, ne, Indoor bin ich mir nicht ganz sicher.
Also wenn es draußen ist, auf jeden Fall. Drin bin ich mir tatsächlich auch nicht sicher. Und es ist schon, muss man auch ehrlicherweise auch sagen, es ist schon einfacher Achter in in der Halle bei einer Weltmeisterschaft zu werden als draußen. Also allein schon, weil nur zwei Leute pro Nation starten.
Ja, nicht ganz so können, dicht
und dann besetzt. Ja. Klar, auch ein paar Namen haben halt auch noch gefehlt. Letztendlich, die draußen auf jeden Fall da sein werden. Aber auch da denke ich mir, es ist eine Weltmeisterschaft. Wer da ist, ist da. Und wenn man nicht da ist, dann hat man da auch nichts zu melden für die Hallenweltmeisterschaft. Von daher, ja, also ich habe jetzt auch keine Benachrichtigung bekommen, dass ich irgendwie in einen höheren Kader gestuft werden würde.
Hast du schon mal das Konto gecheckt? Vielleicht wird es direkt überbewiesen, ohne Benachrichtigung.
Ja, muss ich mal drauf schauen.
Genau. Na gut, lass zu den Frauen kommen. Auch da ein äthiopischer Sieg von Lemlem Hailu, vor der Amerikanerin Elena Pierre-Saint-Pierre, die ein sehr smartes Rennen gemacht hat. Du hast gerade beim Männerrennen ja Mark Scott erwähnt, der irgendwie gute Lücken gesehen hat. Es gibt so ein Foto von vorne von dem Rennen, wo man die Äthiopierinnen und eigentlich fast das halbe Feld sieht man irgendwie so auf Bahn 1,5. Und Elena Pierre-Saint-Pierre ist halt genau auf der Innenbahn, ganz am Rand, läuft kein extra Meter und das hat sie wirklich irgendwie das ganze Rennen auch durchgezogen. Also das ist irgendwie aufgefallen. Auf jeden Fall smart geraced. Wobei ich immer ein bisschen nervös werde, ehrlich gesagt, wenn dann so die Leute ganz innen laufen. Es ist halt so schnell passiert, wenn mal 3-4 Leute beschließen, okay, jetzt da vorbeizugehen außen, dann bist du halt auch schnell 3-4 Plätze weiter hinten oder total eingekesselt. Muss man schon auch irgendwie entspannt bleiben, ne? Und halt hoffen, dass irgendwann die Lücke aufgeht.
Ja, das ist mir ein bisschen im Vorlauf passiert, dass ich dann die ganze Zeit innen war. Wo mir auch einige Leute gesagt haben, so spannend hätte ich es jetzt nicht machen müssen.
Und aber es ist der kürzeste Weg, ne?
Bisschen gefährlich, ist der kürzeste Weg und manchmal ist es dann auch schwierig rauszukommen, aber ja, Eleanor Saint-Pierre hat es halt extrem gut gemacht, also die ist da echt so ein so eine Maschine, dass die echt immer wieder dann auch irgendwie ein bisschen die Schulter rausgedreht hat, bisschen den Weg zugemacht hat und man hat es glaube ich auch, ich weiß nicht ganz, ob es 400 Verschluss war oder 200 Verschluss. Da kam von Gabriela Debus-Stafford so ein bisschen der Antritt von hinten, wo man ja auch gesagt hat, eigentlich, wenn es ein langsames Rennen wird und die 8:41.8 war in dem Sinne ein langsames Rennen, dass sie so mit dem besten Kick haben müsste. Und da hat Saint-Pierre einmal so gut quasi
nochmal eine Kurve gelaufen,
zugemacht, weggemacht und dann musste es, hast du richtig gesehen, wie das so das ganze Momentum von Debus Stafford
verloren,
weggenommen hat und die nochmal komplett neu irgendwie ansetzen musste und dann halt auch nicht mehr zurückgekommen ist.
Ja, genau. So, Pierre also ist in dem Moment so ein bisschen auch nach außen geschert, ne? Dann war der Weg schon mal viel länger und das werden wir später nochmal sehen, wie es so ist, dann da nochmal irgendwie den längeren Weg laufen zu müssen. Und wenn du einer der schnelleren Personen in dem Feld bist, dann kannst du es der Person, die überholt, auch schon echt schwer machen, ne?
Ja, definitiv. Also das hat sie schon super gut gemacht, auch die Silbermedaille da auf jeden Fall mehr als verdient, war auch ein sehr schneller Schlusskilometer, ich glaube 2:40 oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ziemlich genau, 2:40 glaube ich. Und auf jeden Fall spannendes Rennen.
Die Äthiopier hatten
volles Rennen, also mit 20 Leuten, das war schon sehr voll. Es hat sich dann doch ganz gut aufgezogen, fand ich. Also es waren auf jeden Fall wesentlich weniger Schubsereien und Schlägereien als jetzt bei uns zum Beispiel beim Vorlauf.
Ja, da ging es ganz schön ab, ja.
Ging es schon ganz schön her. Also es war, glaube ich, noch okay zum Laufen, auch von dem, was Hannah so erzählt hat, die dann am Ende Elfte geworden ist in dem Rennen, beste Europäerin. Also auch absolut ein vernünftiges Rennen abgeliefert hat. Am Anfang vielleicht ein Tick weit hinten war, was sie dann erstmal noch wieder ein bisschen rausholen musste auf dem letzten Kilometer. Aber auch kein Rennen, womit man unzufrieden sein kann. Und sie war damit, glaube ich, auch, oder ich weiß, dass sie damit auch ziemlich happy war.
Auch eine 8:48,
also auch ganz gut. Genau, auch 8:48 auch nochmal. Ja, eine absolut gute Zeit. Die Bahn ist tatsächlich auch gefühlt nicht so schnell gewesen. Also die Rundbahn zumindest. Die Sprintbahn schon und auch zum Springen ist die Anlage auch ziemlich gut geeignet, weil da schon ein bisschen Bounce drin ist. Also wenn man den Bounce trifft, dann hilft das schon. Das haben auch die Springer gesagt. Die Rundbahn hat sich nicht so schnell angefühlt wie Leipzig oder wie andere Bahnen.
Okay.
Die Luft war auch super trocken in der Halle. Also klar, Hallenluft ist immer trocken. Aber ich hatte wirklich zum Beispiel im Vorlauf, es tat schon echt weh, wie trocken ab dem ersten Meter der Mund war. Also es war glaube ich jetzt für die Läufer jetzt auch nicht irgendwie die Anlage, um richtig, richtig krasse Zeiten auszupacken.
Ja, ja gut, aber Hannah Klein ist bisher, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, auch nur in Anführungsstrichen 3 Sekunden schneller gewesen, also Bestzeit liegt bei 8,45. Das müsste aber Outdoor gewesen sein, also von daher.
Ja, die ist in Nivea, glaube ich, 8,44 gelaufen.
Ja, das kann sein.
Wenn ich es
ja,
okay. richtig im Kopf habe.
Okay.
Aber trotzdem, also 4 Sekunden über Bestzeit in so einem Rennen ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ich glaube schon auch, dass sie jetzt, hat sie selber gesagt, viel Selbstvertrauen aus dem Rennen zieht. Da kann man schon mal dahin kommen, dass Jessica Hull und Alicia Monson aus Australien und den USA sind 6., 7. geworden. Das ist nicht so weit weg von dem, was auch eine Hannah kann. Und wenn Hannah da am Anfang einen Tick weiter vorne ist, dann geht da nicht so die Lücke auf, dann ist es schon möglich. Also denke auf jeden Fall auch sehr solide von ihr.
Ja, was auffällt eigentlich über die ganzen Laufevents, dass Äthiopien sehr, sehr stark vertreten ist, auch richtig performt hat und ja, Kenia not so much, würde ich sagen, oder? Also
ja, Äthiopien, also kommen wir jetzt gleich zu den 1500 dann. Aber Äthiopien hat richtig abgeräumt bei den Meisterschaften. Das war schon, ja, schon beeindruckend und auch irgendwie werden die Kenianer wahrscheinlich nicht so happy damit sein, dass Äthiopien ihnen da auf jeden Fall bei dieser Weltmeisterschaft den Rang abgelaufen hat. Die müssen auch im Medaillenspiegel ziemlich weit vorne sein. Also ich habe den jetzt nicht mir nochmal angeguckt. Aber allein da sind schon 2 Siege. Und wenn wir vielleicht, sollen wir mit den Frauen 1500
Ja, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, selbst bei den 3000 Metern wäre die Möglichkeit, also wäre es nicht unrealistisch gewesen, 1, 2, 3 zu haben für Äthiopien. Das war dann 1, 3 und 5, glaube ich.
Ja.
Bei den 1500 Metern der Frauen hat es geklappt.
Genau, also bei den 3000, ja genau, hast recht. Ja, bei den 1500 Metern der Frauen hat es geklappt. 1, 2, 3, Podium, sich gesichert, komplett in äthiopischer Hand. Gudaf Tsegay hat gewonnen, locker gewonnen, in 3,57 von Anfang an, von vorne weg. Also ich gucke mir gerade die Zwischenzeiten an.
Neuer Meisterschaftsrekord.
Ab der ersten Zwischenzeit bei 100 Meter steht nur der Name Gudaf Tsegay da. Also schon sehr beeindruckend, wie sie da einfach mal dem Feld ja, weggelaufen ist und 5 Sekunden eingeschenkt hat.
Ja, ist echt krass, ja, der zweiten einfach 5 Sekunden eingeschenkt.
Das halt, also stell dir das mal bei einem Männerrennen vor. Das ist halt auch dann manchmal irgendwie crazy.
Ja.
Also selbst wenn Jakob einen guten Tag hat, rennt der 2, 3 Sekunden vielleicht noch jemanden weg, aber nicht 5.
Nee, vor allem nicht in einem Meisterschaftsrennen, ja.
Vor allem nicht in einem Meisterschaftsrennen, also das ist schon echt crazy gewesen zum Angucken. Ich habe ein bisschen scherzhaft auf Twitter danach gesagt, so ja, ich habe jetzt mal mit Isabel gequatscht, so die Taktik wenden wir auch einfach mal an für das Finale.
Ja, das habe ich gesehen, ja. Ja, ich meine, wenn man es kann, ist halt am wenigsten Stress, ne?
Ja, definitiv. Also das war schon ja, sehr, sehr beeindruckend dahinter. Aksumawit Mbaye und Hirut Meshesha in 402 und 403. Dann Winnie Nayondo aus Uganda und dann Josette Norris aus den USA, die dann ja eigentlich noch die einzige Nicht-Afrikanerin war, die irgendwie versucht hat, in das Medaillenrennen noch einzugreifen. Also es war so ein bisschen die Fünfergruppe, ist da hinterhergegangen, hat glaube ich im letzten Run-Interview auch gesagt, sie war ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht einen Tick bessere Beine gehabt hat. Aber ja, hat sich da auf jeden Fall auch teuer verkauft und einen guten 5. Platz erlaufen.
Ohne deutsche Beteiligung, wenn man jetzt mal so die Zeiten nur sieht im Finale, ich meine, man muss natürlich auch erstmal hinkommen. Hättest du Hannah Klein da jetzt zum Beispiel besser eingeschätzt oder Kati zum Beispiel, Granz?
Also ich glaube schon, dass die auch mit Katharina Trost schon alle auf jeden Fall das Zeug dazu gehabt hätten, ins Finale zu kommen. Also definitiv. Das glaube ich schon, dass wir da deutsche Frauen im Finale gesehen hätten. Im Finale ist ein bisschen die Frage, was passiert wäre. Das ist jetzt im Nachhinein schwierig zu sagen. Also bei den Top 5 wären sie auf jeden Fall nicht mitgegangen. Ich glaube, die wären dann in dieser zweiten Gruppe um eben Lyndon Hall, Heather McLean, Lucia Stafford, die dann letztendlich auf den Plätzen 6, 7, 8 waren mit 4,06. Ich glaube, das ist schon eine Zeit, die deutschen Mädels auf jeden Fall laufen können. Und ich glaube auch, dass die da zumindest mit angelaufen wären. Ob sie es dann an dem Tag geschafft hätten, sie genau die Zeit dann auch abzuliefern und sich da durchzusetzen, ist die Frage. Aber klar, ist natürlich dann schon, wenn man es ins Finale geschafft hat, ein bisschen einfacher, da vielleicht 7., 8. zu werden, als über 3000 Meter.
Okay. Warum?
Aber ja, naja, weil mit den 20 Leuten, dann sind es doch ein paar mehr Afrikanerinnen noch mit den Kenianern, okay, die da waren, über 3000. Und auch so ein bisschen, wie sich das Rennen halt bei den 3000 entwickelt hat, war es ein bisschen schwierig, vorne in der Gruppe mitzulaufen für Hannah. Und da, wenn dann die Lücke einmal auf ist, dann rennst du halt quasi ein Rennen gegen die zweite Gruppe sozusagen. Ja. Ey, ist schwierig ja zu sagen, aber es ist auf jeden Fall
eine Spekulation, ja.
Ja, aber das muss man auch, ich meine, vielleicht an der Stelle, das hätte ich sonst am Ende gesagt, ich glaube, wir können als DLV oder als Nationalmannschaft nicht zufrieden damit sein, wie wir bei dieser Hallenweltmeisterschaft abgeschnitten haben.
Mhm. Ich habe ehrlich gesagt null Plan, was die andere, also was die Nicht-Laufstrecken angeht.
Also mein 8. Platz war die beste Platzierung.
Okay.
Und das ist nicht gut, wenn mein 8. Platz die beste Platzierung ist. Aber wir haben schon auch einige, die sich halt wirklich auf die Sommerhöhepunkte vorbereiten. Gut, das haben andere Nationen auch. Aber wenn man eben Katharina Granz nimmt, Katharina Trost, hätten wir auch als Läufer, glaube ich, hier nochmal einen Tick besser ausgesehen. Mhm. Und das gleiche gilt nachher bei den 800 mit ja, Christina Hering zum Beispiel auch. Ja.
Wir hatten eine deutsche Beteiligung über die 1500 Meter. Der Männer Robert Faken ist gestartet. Ich glaube, es hätte mehr werden sollen als eine deutsche Beteiligung, sondern ja, hatten wir auch in der Vorbesprechung so ein bisschen überlegt. Er hatte wahrscheinlich schon vor, da auch möglichst weit vorne zu landen im Finale dann. Den Finaleinzug hat er eigentlich ja gut gemeistert, ne? Zweiter Platz, direkt qualifiziert in seinem Heat und dann als Elfter ins Ziel mit einer 3,41, hatte sich anfangs des Rennens eigentlich gut platziert. Ja, genau, und dann hat halt zuerst Tefera mal irgendwie kurz vorne gelaufen, der ist dann ausgeschert und Jakob Ingebrigtsen hat es dann angenommen und dann ist der Zug auch abgefahren, ne?
Ja, aber ist nicht bis in den Bahnhof gekommen.
Nee, der norwegische Zug ist nicht bis in den Bahnhof gekommen, nee. Der größte Upset sozusagen, oder? Dieser Laufveranstaltungen. Oder was willst du sagen?
Ja, definitiv. Also hat keiner gedacht, dass Jakob so richtig
verliert,
schlagbar
in Anführungsstrichen,
ist.
Ja.
Dass Jakob verliert, gerade nach dem Weltrekord in der Halle. War ein bisschen unwirklich. Er hat sich relativ viel umgedreht in dem Rennen.
Total, ja.
Und ja, hatte dann am Ende einfach nicht die Beine. Tefera auch ein sehr gutes Rennen gemacht. Bisschen Breaking News, er hat vor, also wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr es wahrscheinlich schon wissen, als große Jakob Ingebrigtsen-Fans, aber er hat vor 20 Minuten in seiner Story gepostet, dass er einen positiven Corona-Schnelltest hat.
Oh, okay.
Jetzt bei der Ankunft in Norwegen.
Also könnte er auch schon irgendwie was in ihm geschlummert
ja, haben. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich meine, es war ganz witzig, im Let's Run-Interview nachher haben sie ihn gefragt, so, aber irgendwas, also was wäre die eine Sache, die er am liebsten anders gemacht hätte in dem Rennen? Da meinte er so sinngemäß, wenn ich gewusst hätte, dass ich scheiße wäre, dann hätte ich natürlich einige Sachen anders gemacht, aber es gab halt vorher keine, ja. Es gab vorher keine Indikatoren okay. Dafür, dass ich scheiße bin.
Okay.
Also, fand ich eigentlich irgendwie ganz cooles Zitat von ihm.
Es ist immer so Wahnsinn, wenn er läuft und er sich dann da so umdreht, sein Laufen sieht halt so mühelos aus und denkst du dir immer, Junge, jetzt lauf doch nochmal richtig, also lauf doch mal schnell, die Beine müssen sich, also muss sich doch noch schneller irgendwie fortbewegen können, aber er macht es halt einfach so smooth irgendwie, dieser Laufschritt, das ist einfach ja zum Verzweifeln, ne, wenn man zuschaut. Ja, und dann hat Tefera sich halt einfach noch vorbeigeschoben.
Aber man muss auch sagen, ist natürlich schon ein Luxusproblem, wahrscheinlich mit Corona schon irgendwie im Körper, wenn der Schnelltest heute, also einen Tag später positiv ist. Trotzdem Zweiter zu werden und eine 3,33 zu laufen, also es war auch ein sehr schnelles Rennen. Ja, ist trotzdem eine sehr starke Leistung, auch wenn für Jakob natürlich nur Gold zählt. Und da ist auch nochmal eine Sache, die ich erwähnen wollte, vielleicht ein paar Behind the Scenes von der Weltmeisterschaft. Das Rennen war um 18.35 Uhr und wir haben um 17.30 Uhr den Shuttle vom Hotel genommen. Das heißt, wir waren um ungefähr 10 vor 6 oder so im Stadion oder halt an der Arena. Das heißt 40 Minuten vom Vorlauf oder vom Endlauf. Und ihr müsst bedenken, dass irgendwie 25 Minuten vorher war Call Room. Also es ist eigentlich komplett jetzt die heiße Phase der Vorbereitung auf dieses Finale. Und wir steigen aus dem Bus aus. Ich gucke so nach links, steht da Jakob Ingebrigtsen, wie er mit so einem kleinen Jungen ein Foto macht. Und das muss ich sagen, fand ich sehr, sehr cool, weil ich glaube nicht, dass es viele Athleten und gerade nicht viele, die so ein Superstar sind, wie Jakob Ingebrigtsen, in den letzten 15 Minuten, bevor es in Corum geht, in ihrer Vorbereitung auf
noch schnell ein Foto machen.
Ein Hallen-WM-Finale gemacht hätten. Und es zeigt auch, ich hatte ja in Liverne schon so ein bisschen das Gefühl gehabt und noch erzählt, der ist schon sehr bodenständig, was dieses ganze Auftreten angeht. Also da gibt's absolut nicht das Gefühl, dass er irgendwelche Star-Allüren hätte oder sonst irgendwas.
War denn sonst jemand von der Familie Ingebrigtsen da?
Ich habe keinen gesehen, aber tatsächlich war ich auch beim Vorlauf nicht im Stadion, weil ich mich da lieber ausgeruht hatte am Samstag. Und beim Endlauf war ich halt nur auf der Zuschauertribüne und nicht im Aufwärmbereich, ja. Beziehungsweise im Extra-Bereich, wo dann auch halt die Aufenthaltsboxen von den Athleten waren. Deswegen, kann ich es nicht sagen. Auf Let's Run, die haben kurz gefragt im Post-Race-Interview, ob es ihn irgendwie beeinträchtigt hätte, dass sein Vater die Vorbereitung nicht gesteuert hätte und nicht dabei wäre. Hat er nur Nein gesagt und relativ klar gemacht, dass er da nichts weiter zu sagen will. Und irgendwo hieß es auch so ein bisschen, es würden Gerüchte rumgehen, dass es nicht nur oder überhaupt keine medizinischen Gründe hat, das Ganze.
Okay.
Aber das wäre jetzt wilde Spekulation ohne irgendeinen Hintergrund.
Alles klar.
Irgendwann kommt alles raus, dann werden wir da vielleicht noch mal irgendwann mehr erfahren.
Aber Kipsang hat für Kenia hier eine Medaille geholt, und zwar die Bronzene. Ist ja dann die einzige, die noch übrig war. Und dann noch eine äthiopische Holzmedaille durch die Deselemi. Oliver Ware dann auf Platz 5. Und Robert Farken, 11. Hast du kurz mit ihm sprechen können? Wie war so die Stimmung? Der wird jetzt wahrscheinlich schon wieder auf dem Weg nach Südafrika dann bald sein.
Genau, der fliegt jetzt auch heute am Montag zurück nach Südafrika aus dem Trainingslager. Ja, er war natürlich nicht happy. Aber man muss auch sagen, er hat es probiert. Also er ist da schon hinten mitgegangen, hinter Olli Hoyer. Und das finde ich immer irgendwie wesentlich cooler auch zum Zuschauen, und auch als Athletensicht kannst du dir dann nicht so viel vorwerfen. Er hätte sicherlich ein saferes Rennen auf Platz 8 laufen können, wenn er es gewollt hätte. Dann wäre er jetzt vielleicht nicht 11. geworden, sondern eben 8. oder 9. Aber er ist da vorne mitgegangen. Er hat selber ein bisschen gesagt, die haben jetzt natürlich in Südafrika schon auch trainiert, schon auch weiter noch Grundlagen für den Sommer.
Ich hatte irgendwann mal eine 20 in 3:14-Schnitt zum Beispiel gesehen, relativ kurz nach den deutschen Meisterschaften.
Ja, da war eine Woche in Wien. Also das war nicht in der Höhe.
Ja, gut, aber trotzdem.
Da liefert er schon auch starke Sachen dann teilweise ab. Er hat ein bisschen selber gesagt, so, es ging ja, also Kipsang hat das Rennen ja schnell gemacht, das macht er irgendwie so gerne, ist irgendwie eine 55 angelaufen, glaube ich. Und da meinte Robert halt auch, es war jetzt vielleicht noch mit dem Reisen, mit aus der Höhe kommen, mit dem Trainingslager und der Woche davor vielleicht ein Tick
zu viel.
Ja, einfach dann doch zu viel Laktat, und dass es vielleicht anders wäre, wenn man da 2-3 Wochen quasi noch laktazide Einheiten macht und quasi so richtig noch in dieser Wettkampfsaison drin ist. Das war so ein bisschen sein Takeaway. Ja, wird man auch sehen, wie es dann im Sommer ist. Ich glaube, er kann auf jeden Fall mehr, und hat ja auch bei uns im Podcast erzählt, dass er in Birmingham super Beine hatte und sich super gefühlt hat.
Ja.
Die hatte er auf jeden Fall nicht. Also das hat er auch selber dann beim Abendessen noch verglichen und meinte, also er hat schon das Gefühl, wenn er die Beine aus Birmingham gehabt hätte, dass da wesentlich mehr gegangen wäre. Die waren halt an dem Tag jetzt nicht da. Trotzdem hat er sich auch durchgesetzt und ist ins Finale gekommen. Das war gar kein so einfaches Prozedere, auch über 1500. Er hatte sich auch noch im Vorlauf, hat er auch bei Leichtathletik.de gesagt, auch gar nicht. Also es war schon ein harter Vorlauf für ihn auch ein bisschen. Also es war jetzt nicht so, dass er mal eben locker in den Vorlauf ins Finale gelaufen ist. Von daher, ja, hatte man natürlich ein bisschen mehr gehofft. Er selber auch. Aber das Niveau vorne ist natürlich auch noch mal sehr stark.
Ja, also noch mal eine andere Liga fast, ne? Okay. Von wenn man die Bestzeiten sich anschaut.
Wenn man die Bestzeiten anschaut, auch ein Olli Hoyer hat auch eine 3:32, glaube ich, stehen. Mhm. Also das ist auch, da klopft er auf jeden Fall an der Tür, und ich bin mir sicher, dass irgendwann in den nächsten Monaten da er wirklich auch den Schritt nochmal reinmacht in diese Gesellschaft. Mhm. Aber ja, das war jetzt auch nicht das perfekte Rennen für ihn.
Dann kommen wir zur letzten Laufdisziplin für die Hallen-Weltmeisterschaft. 800 Meter der Frauen zuerst.
Ja, können wir machen. Da war nämlich schon die erste Schockmeldung vorm Vorlauf. Tatsächlich. Denn Keely Hodgson hat sich wohl beim Aufwärmen oder schon im Vorfeld leicht verletzt.
Abgesagt.
Und ist gar nicht erst angetreten.
Unsere Favoritin, ne? Unser Tipp.
Ja, als unser Tipp, was ein bisschen schon auch die Dramatik irgendwie rausgenommen hat.
Aber hatten wir vorher über A.G. Wilson gesprochen? Ich glaube nicht, oder? Hatten wir sie erwähnt?
Ich sage einfach mal ja.
Ja?
Okay. Ich hoffe schon. Ja, also das wäre sonst ein Fehler von uns. Also AJ Wilson muss man eigentlich auf dem Schirm haben. Die ist jetzt auch schon mehrere Jahre echt immer gute Finals gelaufen. Hatte, glaube ich, noch nie den Titel geholt, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Mhm. Und hat dann sehr eindrucksvoll in 1:59.0, 1,5 Sekunden vorm restlichen Feld.
Das sah auch eindrucksvoll aus. Also ist ja echt dann ein paar Meter Abstand. Ach, apropos, jetzt in dem Moment, wo ich sage, es gab also wirklich die sinnloseste Einblendung, die ich je gesehen habe, auf dem Fernsehscreen, während man das Rennen sieht, eine Einblendung der Abstand in Metern zu den Vorderleuten sozusagen. Also da waren hier 3-4 Namen eingeblendet und anstatt, dass du halt irgendwie sozusagen die Rundenzeit oder so anzeigst, stand dann da, 80 Zentimeter hinter der vorderen oder 1,2 Meter. Und dann hat es auch so schnell immer hin und her gewechselt. Ich weiß nicht, hast du diese Grafik gesehen?
Ja, ich habe den auch im Fernsehen gesehen. Das ist so sinnlos. Generell muss man sagen, ich fand, die Fernsehübertragung hat schon eine sehr, sehr gute Aufmachung auch gehabt. Aber man muss sich auch mal irgendwie überlegen, wie sinnvoll sind irgendwelche Daten. Also in einem Marathon macht das ja Sinn. Aber wie du schon sagst, die Daten haben überhaupt nichts gebracht. Es war auch ein bisschen nervig. Bei den Mittelstrecken und bei den Läufen war es nicht so das Problem, aber die Live-Ergebnisse, die angezeigt wurden, direkt nach dem Zieleinlauf, die waren von diesen Transpondern auf der Startnummer und die waren halt super ungenau. Ja, okay. Also das, was man am Anfang gesehen hat, in der Sekunde nach dem Zieleinlauf, war teilweise komplett durcheinander und von den Zeiten her falsch. Also das war echt manchmal ein bisschen nervig, weil du hast dann ganz klar gesehen, wie der Zieleinlauf auch war. Und ich glaube, es war auch teilweise bei 800 oder so. Also es war schon wirklich klar, wer vorne war und wer Zweiter war. Und dann stand es falsch rum in den direkten Live-Ergebnissen. Okay. Das war irgendwie auch nicht so hilfreich. Was ich cool fand, es gab da mal zwischendurch die Linie bei den Vorläufen, wo gezeigt worden ist, auf welchem Durchschnittstempo quasi jetzt das kleine Q, also die Qualifikationszeit von den Zeitschnellsten war. Das fand ich schon relativ sinnvoll, weil da hat man ein bisschen gesehen, so sind die gerade schneller unterwegs, sind die langsamer unterwegs, wie weit sind sie davon weg. Aber ja, auch es gibt ja sonst auch oft diese Geschwindigkeitsanzeigen, also wie viel km/h läuft gerade wer im Feld. Das gibt es ja auch manchmal bei den Läufen. Weiß ich jetzt auch nicht, was das bringt. Also das kann man vielleicht von einer Person mal anzeigen, um irgendwie zu verdeutlichen, okay, das ist schnell, so schnell ist das Tempo. Genau. Das ergibt schon Sinn, aber ob die eine gerade in der einen Sekunde 21,3 km/h läuft und die andere 21,5.
Ja, und ich sehe ja gerade, dass die eine Person 80 Zentimeter vor der anderen ist. Das brauche ich mir jetzt nicht nochmal als Grafik anschauen, oder sondern ich will ja was sehen an der Grafik, was ich nicht mit dem bloßen Auge und da klärt man auch keine Zuschauer auf, die neu dazukommen oder so, sondern das ist einfach nur Nonsens.
Ja, das wie in so Sportarten wie Biathlon oder so macht das ja auch durchaus Sinn. Da macht es auch mal Sinn, irgendwie Herzschlag oder so anzugeben. Oder selbst wenn man jetzt Mitteldistanz, Langdistanz, Triathlon nimmt, da macht das ja auch Sinn, so Daten mal einzublenden. Aber bei uns, gerade bei den Disziplinen jetzt, da geht das ja alles so schnell und man sieht eigentlich alles mit einem bloßen Auge. Also ich glaube auch, dass, ich wüsste jetzt gerade nicht, welche Daten man da tatsächlich einfach cool verwenden könnte, weil das Rennen erzählt die Geschichte eigentlich schon gut ziemlich genug, gut von selbst.
Genau. Das stimmt. Na gut, AJ Wilson hat also gewonnen, 1:59.09, war damit auch Season Best vor Hailu aus Äthiopien und Nakai aus Uganda. Natoya Gule, die auch sehr gut gemeldet war, dann auf dem 4. Platz.
Die auch lange geführt hat.
Die auch lange geführt hat, ja, genau.
Genau, also bei 600, also irgendwie zwischen 500 und 600 ist AJ Wilson dann nach vorne gegangen. Auch einfach ein sehr dominanter, souveräner Move. Und ab da war das Rennen eigentlich vorbei.
Sah stabil aus auch, ey.
Ja, fand ich es ein bisschen schade. Wie gesagt, die hat eine sehr, sehr gute World Indoor Tour Saison gemacht. Ich glaube, die hat sich die Medaille schon verdient gehabt. Aber ja, klar, in so einer 800.
War nicht die schnellste, ne?
Ja. Gerade in der Halle kann viel passieren. Und es, ist halt nicht einfach, eine Medaille bei Weltmeisterschaften zu gewinnen.
Ja, habe ich auch so gehört, dass es ein bisschen schwer ist.
Dann. Und man muss auch sagen, bei den 800 noch, war halt auch ein knallhartes Qualifikationsprozedere. Bei den Männern noch mal ein bisschen härter als bei den Frauen, weil bei den Frauen gab es nur 3 Vorläufe, da gab es schon noch 2 Zeitschnellste, die weitergekommen sind. Also da kann man noch ein bisschen so das eigene Glück bestimmen, als Übergang zu den Männern vielleicht. Da gab es halt 4 Vorläufe und es sind halt jeweils die 2 Zeit, also die 2 Sieger des Laufes quasi, weitergekommen, keine Zeitschnellsten. Das heißt, es waren komplett taktische Vorläufe.
Genau, das heißt.
Weiß egal, war, wie schnell du gelaufen wärst.
Man muss der Erste oder Zweite werden bei den Männern.
Man muss der Erste oder Zweiter werden. Was, das war schon brutal hart.
Das ist hart, genau. Ganz kurz noch zu den Frauen. Da kamen nämlich auch auf Twitter Diskussionen auf, dass dann scheinbar die Vorlaufschnellste ihre Lane teilen musste, also ihre Bahn. Ja. Was schon ein Nachteil ist. Das war bei den Männern,
glaube ich.
Und bei den Männern war das auch
so. Also die Diskussion war eigentlich von dem, was ich gesehen habe, bei den Männern größer, weil eben Isaiah Harris aus den USA die Bahn mit Saul Ordóñez war es, glaube ich, auf jeden Fall dem zweiten Spanier im Rennen, teilen musste. Und gerade dann über Let's Run etc. ist da so ein bisschen eine Diskussion entstanden. Ich meine, dass die Finals anhand der bisherigen Saisonbestzeiten gesetzt wird und nicht anhand der Vorläufe.
Aber dass man
und ich glaube, dass es so zustande kam. Es war natürlich eine neue Situation jetzt. Normalerweise hatte man im Finale 6 Leute nur drin, aber weil eben so viele sich qualifiziert hatten, gab es jetzt halt 8 Leute. Das heißt, wenn man 6 Rundbahnen hat, müssen logischerweise 2 die Bahn teilen. Das ist natürlich nicht ideal für ein internationales Finale. Ich glaube aber schon auch, dass der Aufschrei groß gewesen wäre, wenn halt nur 6 ins Finale gekommen wären bei so einer krassen Zahl.
Ja.
Also das so, ich finde es eigentlich gut, dass 8 Leute drin waren.
Ja, finde ich auch.
Isaiah Harris hat es auch fairerweise danach im Interview gesagt, man kann nur das kontrollieren, was man kontrollieren kann. Und wenn man in die Umstände und unter den Umständen laufen muss, dann muss man unter den Umständen laufen.
Ja klar, als Athlet musst du es dann annehmen, ja. Nick Willis hat noch getwittert, there's an agreement that the small queue, also die Person, die sich über die Zeit qualifiziert hat, dann der Person Tempo machen muss, die mit auf der Bahn ist, die sich über die Platzierung qualifiziert hat. Finde ich auch ein interessanter Ansatz. Vielleicht ist das ein ungeschriebenes Gesetz, von dem nur 800 Meter Läufer, Läuferinnen wissen. Aber du hast jetzt gerade den Namen schon gesagt, Isaiah Harris, der direkt weitergekommen ist in seinem Vorlauf. Und in dem Vorlauf war auch Marc Reuter. 5. Platz, damit dementsprechend, wie wir es gerade ja schon erörtert haben, leider nicht weitergekommen, aber auch wirklich wahrscheinlich so, was die Laufevents angeht, jetzt die härteste Disziplin, um irgendwie weiterzukommen.
Ja, war eine brutale Aufgabe für ihn. Ich glaube, man hat es bei den deutschen Meisterschaften gesehen. Und er wird es, glaube ich, auch selber so sagen, er ist gerade nicht 100% in Topform. Auch nicht 100% mit dem Top-Selbstbewusstsein, das er vielleicht sonst hat. Und das wäre schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für ihn gewesen. Also muss man ganz klar so sagen, das ist keine Schande, da rauszufliegen. Er hat es auch probiert, hat sich gezeigt, hat sich ins Rennen gesteckt. Klar, vom Prinzip her will auch Marc mehr und vom Prinzip her will auch Marc in dem Finale stehen. Aber ich glaube, das war jetzt keine Überraschung, dass es für ihn schwierig wird, da nicht in dieses Finale zu kommen.
Gewonnen hat dann der Spanier Mariano Garcia vor Noah Kibet aus Kenia, die nächste oder die zweite kenianische Laufmedaille, und dann Bryce Happe, 3. Aus den USA. Max, kannst du mir sagen, ob Mariano Garcia der Spanier ist, der hier mit dem Motorrad sich immer vorgestellt hat?
Ja, das ist Mariano Garcia.
Da musste ich ein bisschen schmunzeln, muss ich ehrlich. Also ich wüsste auch nicht, was ich jetzt machen würde, wenn die Kamera auf mich zeigt, aber ich glaube, ich würde nicht so tun, als ob ich ein Motorrad antreten würde.
Ja, also Mariano der war ja auch in New York, das Rennen hat er auch gewonnen, da wo ich die 7:38 gelaufen bin, und man kennt sich jetzt ein bisschen, der war auch letztes Jahr der war auch in der Sierra Nevada, wo Marius Probst, Christoph Kessler und ich in der Sierra Nevada waren, und auch was man von den anderen Spaniern so hört, ist schon eine bisschen eigenwillige Person, gar nicht positiv oder negativ gemeint. Ja, und er hat dann manchmal da so seine Momente.
Es sah einfach lustig aus, so ein bisschen
cringe. Sagen wir so, wo er dann immer, eben sein Standard-Move, das Motorrad macht.
Wer ist einfach Motorrad-Fan? Wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Motorrad ist oder vielleicht eher ein Roller. Also ich habe mit Motorrad, dann kenne ich mich gar nicht aus. Mit Rollern auch nicht, aber ich weiß, dass zum Beispiel bei alten Wespen, da hatte man noch so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, man tritt die halt dann an über so einen Metallhebel. So sah es eher aus. Mit Vespa-Fan.
Ja. Ja, viel wichtiger ist eigentlich, dass Mariano Garcia hat ja eine komplette Breakout-Indoor-Season gehabt. Ja. Also der hatte die schnellste Zeit des Jahres. Jetzt gewinnt er die WM. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt so hat kommen sehen, dass er auf einmal der Weltbeste ist. Also er war schon gut auch die letzten Jahre, aber eigentlich schon ein Stück weit entfernt davon, der Weltbeste zu sein. Das hat jetzt eindrucksvoll gezeigt, dass er dann auch ein Meisterschaftsrennen gewinnen kann. Und Marius, Chris und ich, wir haben bestimmt einen kleinen Anteil daran, weil auch da, kleine witzige Background-Geschichte, wir hatten auf dem gleichen Flur in der Sierra Nevada unser Zimmer, und da wurde irgendwo gemalt oder irgendwas wurde repariert, und es gab so einen Absperrzaun, wie man es am Flughafen so kennt. Und wir haben irgendwann angefangen, immer diesen Absperrzaun vom Mariano Garcias Zimmertür zu stellen. Und dann hat er die jeden Tag wieder zurückgestellt vor unsere Zimmertür. Und dann haben wir die jedes Mal wieder zurückgestellt. Und wir glauben, dass dieses extra Motivationstraining,
das Mobbing,
Krafttraining auch.
Ach so, okay.
Nein, das Spaß haben miteinander zu diesem Erfolg geführt hat.
Ja, sehr gut. Das Spaß haben miteinander.
Ja, bei dem Rennen, was man dazu vielleicht noch sagen kann, sehr schnell angegangen. Marco Arop ist ein bisschen bekannt als Frontrunner. Kanadier ist letztendlich letzter geworden, aber ist eine 50-3-4 angelaufen, was schon ordentlich schnell ist, gerade in der Halle. Und was dann eigentlich überraschend war, war, dass die beiden Amerikaner sich so da haben von überraschen lassen. Also Bryce Hoppel und Isaiah Harris, hat man schon gedacht, dass sie mit zu den Favoriten zählen. Gut, Bryce Hoppel hat dann noch die Bronzemedaille geholt. Das war sicherlich aber auch nicht das, was er wollte. Isaiah Harris hat das ganze Rennen über
nicht so
richtig reingefunden, ja. War hinten, hat nicht richtig irgendwie einen Weg nach vorne gefunden, im Gegensatz zu Mariano dann. Also das war, glaube ich, in dem Rennen am überraschendsten. Noah Kiebert, der Kenianer, bisschen neu in der Szene jetzt auch aufgetaucht, 2004er Jahrgang, zumindest mal auf dem Papier. Auch eine starke Weltmeisterschaft gezeigt, also da wird auch mal gespannt sein, zu sehen, was er draußen dann abrufen kann. Der andere Spanier, habe ich eben übrigens falsch gesagt, war nicht Saul Ordóñez, der ist 1500 gelaufen, sondern Alvaro de Arriba, der eben mit Isaiah Harris auf der Bahn war. Nur um das einmal kurz richtig zu stellen. Aber ja, war schon ein spannendes Rennen zum Angucken. Also 800 in der Halle, weil da alles so offen ist und so eng ist und da weiß man nie genau so, wann kommt jetzt der entscheidende Move oder macht Sinn, von vorne zu laufen oder halt nicht. Aber wenn du zu weit hinten bist wie Isaiah Harris, dann funktioniert halt auch nichts mehr. Das hat Mariano schon taktisch sehr, sehr geschickt gemacht.
Was würdest du jetzt sagen? Haben wir irgendwas gelernt für die Outdoor-Season? Können wir irgendwas, müssen wir irgendwo genauer hinschauen? Oder eigentlich sind wir jetzt genauso schlau wie vorher? Alles auf mich, ich meine, es fehlen auch so viele Leute. Ja, irgend so ein Takeaway für dich, Ingebrigtsen, schlagbar.
Nee, nicht wirklich. Also ja, aber jeder Mensch ist schlagbar so. Ich glaube, es war schon wahrscheinlich für viele Konkurrenten gut mal zu sehen, dass es halt auch geht, dass man ihn auch schlagen kann. Ich glaube, dass er sehr viel Motivation draus ziehen wird. Also ich weiß nicht, ob es so viel besser ist für die Konkurrenten, die ihn dann Outdoor schlagen wollen. Ich glaube, das größte Takeaway war halt auch nochmal so ein bisschen, die Afrikaner können schon auch noch laufen. Ich glaube, so wenn man jetzt die World Indoor Tour Meetings sich angeguckt hat, klar, Aregawi mit dem Weltrekordversuch, aber es war ja auch viel, weil es in den USA stattgefunden hat, in Europa, dass so Olly Hoare, Jordi Beamish Rennen gewonnen haben in Millrose. Aber die Afrikaner haben auf jeden Fall abgeliefert, besonders die Äthiopier.
Ja.
In dem Fall. Und ja, jetzt wird es einfach spannend sein zu sehen, wie alle sich auf die Outdoor-Saison vorbereiten. Und dann Outdoor sind ja natürlich wirklich die Besten der Besten. Da wird kein Name freiwillig fehlen auf der Startlinie.
Geht jetzt auch alles schnell, ne? Ich denke so Ende April sind dann schon wieder die ersten Rennen draußen, Kalifornien. Geht es ja dann auch schon wieder recht bald schnell zur Sache, über 5000 die ersten Möglichkeiten schnell zu laufen. Hast du schon einen Plan, wo du einsteigen wirst?
Ja, also in den USA geht es ja jetzt schon draußen direkt weiter. Ja. Also da geht es jetzt schon los, auch am Wochenende, auch ein bisschen diskussionswürdig oder könnte man aus Fansicht zumindest darüber diskutieren. Cole Hocker und Cooper Tier sind eine 5000 gelaufen in einem 4-Mann-Rennen mit zwei Pacern, 13.06, 13.08. den Standard einmal abgehakt und Cole Hocker hätte ja bei der Weltmeisterschaft laufen können.
13.06, 13.08, ey. Auch so krass starke Zeiten einfach, ne?
Ja, krass starke Zeiten. Ich meine, ich finde es halt so ein bisschen, wenn man sagt, man will irgendwie trainieren oder ins Trainingslager und läuft deswegen eine Weltmeisterschaft nicht, das kann man noch irgendwo verstehen. Also wie gesagt, ich würde es anders machen, aber da muss jeder seinen Weg finden. Aber dann halt trotzdem Rennen zu laufen.
Kein quasi. Bock halt auf Europa vielleicht. Also vielleicht kein Bock irgendwie
darüber zu fliegen. Ja, das ist natürlich, die Reise ist das eine. Wahrscheinlich ist es auch lukrativer und für den weiteren Saisonaufbau irgendwie war es wichtig, dann noch halt den World Standard aus dem Weg zu kriegen. Das kann ich schon irgendwie verstehen, aber ist natürlich schon nicht ideal, wenn die Besten der Welt sich irgendwie an dem Wochenende treffen und dann laufen die beide da ihr eigenes Ding. Da hättest du natürlich schon gern auch einen Cole Hocker
gesehen.
Ja, klar. Im Rennen gehabt. Aber ja, für mich geht's jetzt am Samstag nach Flagstaff ins Höhentrainingslager.
Okay.
Ich werde jetzt nochmal 3-4 Tage in die Berge fahren, bisschen entspannen, gar nicht so viel laufen.
Skifahren, hast du gesagt?
Ja, Skifahren.
Aber nicht Skilanglaufen, schon Downhill.
Nicht Skilanglaufen, Abfahrt, das kann jetzt ganz böse enden, falls doch irgendwas passiert, aber
ich hätte mich nicht
verletzt
getraut.
Man verletzt sich nur, wenn man zu viel drüber nachdenkt.
Ah, okay.
Das ist jetzt die neue Regel. Ich habe mir da natürlich schon viele Gedanken drüber gemacht. Ich bin, wie gesagt, die letzten 8 Jahre meines Lebens kein Ski gefahren, aus ja auch den Gründen, die Verletzungsgefahr. Aber also erstens, ich kann Ski fahren, so ich bin mein ganzes Leben davor Ski gefahren und es ist ein bisschen auch einfach Fortführung dieses Konzepts Have Fun, Be Fast und ich habe manchmal das Gefühl, wenn man dann auf einmal wieder erfolgreich ist, dann will man immer noch mehr, dann will man teilweise noch professioneller sein und ich glaube, dass da auch immer eine Gefahr ist, so ein bisschen in diesen Zyklus dann reinzukommen, wieder zu viel zu machen, wieder zu verkopft zu sein. Und es war von Anfang an klar, ich will diesen Winter einmal Skifahren gehen. Das war auch was mich den Winter über motiviert hat. Das war jetzt auch echt irgendwie ein guter Faktor am Wochenende, dass ich mir gesagt habe, ja, egal wie ich laufe, letztendlich bin ich am Dienstag auf der Skipiste.
Ja.
So, also das ist auch was, worauf ich mich freuen kann. Und deswegen ist es auch ein bisschen was, womit ich versuche, ja, dieses Spaß haben und dieses Lockere auch jetzt aufrecht zu erhalten, wo es halt richtig gut läuft. Ob das funktioniert oder nicht, werden wir dann sehen. Ich hoffe sehr, dass ich mich nicht verletze, weil dann stehe ich jetzt wieder größte Vollidiot da. Aber
dann haben wir es immerhin aufgenommen. Also auch das.
Dann haben wir es immerhin aufgenommen.
Wir wollen sie nicht verschreien.
Aber ich bin da eigentlich, um ehrlich zu sein, sehr guter Dinge. Dass da nichts passiert und es wird eh noch ein langes Jahr hoffentlich. Also wie du ja schon gesagt hast, sind es dann 4 Wochen im FlexDev Trainingslager. Dann werden wir wahrscheinlich 2 Wettkämpfe. Ja, ich bin 4 Wochen in FlexDev und dann noch 2 Wochen in den USA, um Wettkämpfe zu machen.
Wie nehmen wir denn dann Podcast auf? Wie viel Zeitverschiebung haben wir denn da? 6 Stunden?
Ich glaube, es sind
7 Stunden?
Nee, es sind 8 eher. Oh. 8, 9, weil ich ja Westküste bin. Aber es geht. Also, das ist schon, dann müssen wir es halt eher so machen.
Ich muss früh
bei
aufstehen.
Bei dir abends ist ja bei mir vormittags. Nee, oder so. Eher so.
Ja, stimmt.
Außer du stehst um 6 Uhr auf, dann kann ich noch abends theoretisch aufnehmen. Das werden wir auf jeden Fall hinkriegen.
Aber ich trainiere ja. Ne? Wir kriegen das hin, du sagst es richtig.
Also ich werde Podcast-Equipment mitnehmen. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich dann 2 Wettkämpfe in den USA machen. Wahrscheinlich eine 1500 und eine 5000. Steht noch nicht ganz fest, wie genau. Eventuell Peyton Jordan eine 1500 und dann Soundrunning Anfang Mai eine 5000. Muss man mal gucken. Dafür muss man jetzt auch gesund bleiben und alles
geil, ey.
Funktionieren. Aber das ist schon so ein bisschen die Idee. Und ja, deswegen, dann geht es Schlag auf Schlag weiter. Dann ist man auf einmal direkt in der Sommersaison drin und ja, dann krass. Kommen ja im Juni schon die deutschen Meisterschaften und dann, da ist nicht viel Zeit zum Atmen.
Wo sind Deutsche?
Die sind in Berlin.
Okay.
Die ist ja wieder, sind wieder the Finals.
Ah,
okay. Genau. Und deswegen war mir jetzt auch wichtig, jetzt nochmal einfach eine Woche, oder es ist noch nicht mal eine Woche, es sind 3, 4 Tage
abzuschalten, ja.
Zeit nehmen, um nochmal abzuschalten, nochmal Kraft zu tanken, jetzt auch nach der Hallensaison. Wie gesagt, wir haben jetzt auch die Wochen zwischen Deutschen und der Hallen-WM schon auch eher nochmal Fokus auf Grundlage gelegt gehabt, als jetzt auf eine ganz spezifische Vorbereitung auf die Hallenweltmeisterschaft. Also haben auch da geguckt, dass wir jetzt das nicht zu sehr vernachlässigen. Von daher freue ich mich jetzt mal auf 3, 4 ruhigere Tage. Kann sein, dass dann mit der nächsten Folge kurz ein bisschen länger dauert, bis ich in den USA angekommen bin und wir das alles gesettelt haben.
Wer kommt denn mit?
Aber nächsten. Die Wattenscheider, also Nils Vogt, Marius Probst, Max Luca, Mohamed Mohamed und die Dortmunder sind auch da. Mhm. Richard Ringer ist auch da, der ist Halbmarathon jetzt am Wochenende in New York gelaufen.
Auch 62,
55, glaube ich. Dafür, dass er wohl extrem mit einer Magenvergiftung oder wie auch immer man das auf Deutsch sagt, Food Poisoning zu kämpfen hatte. Sicherlich eine sehr gute Zeit, mit der er auch sehr happy war. Johannes Motschmann, 63,02 oder so. Also knapp dahinter, die sind wohl größtenteils auch zusammengelaufen. Also sehr solide Zeiten von den beiden da in New York. Also wie gesagt, Richard ist da mit Samuel Fitwi und
das Who ist ja fast
ich glaube, entweder
ganz klassisch in FlexDiff.
Es gibt Dustin Ulig und dann gibt es noch, der Vorname fällt mir gerade nicht ein, aber jemand mit Ulbrich mit Nachnamen. Ich verwechsel die, das tut mir auch extrem leid, aber ich verwechsel die beiden immer. Also einer von den beiden ist auch noch dabei. Und dann, das werde ich für nächstes Mal rausfinden und richtig drauf haben. Hanna Klein, Lea Meyer, Sarah Benfares sind auch noch da. Und noch Christopher Linke als Geher. Wenn noch, ich glaube, 1, 2 anderen gehen.
Pack auf jeden Fall auch das zweite Mikrofon mit ein, dass wir vielleicht dann den ein oder anderen Gästen mit hier ranholen können.
also es klingt ja schon sehr, sehr gut eigentlich.
Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Deswegen habe ich ja ins Equipment investiert, was ich ja auch bei der Hallen-WM jetzt mal schon mal getestet habe. Und werde auf jeden Fall da die Mikros mitnehmen, das Aufnahmegerät. Und ja, ich bin mir sicher, dass wir da auch ganz vernünftige Folgen hinkriegen werden mit interessanten Partnern, Gesprächspartnern.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns nach wie vor darüber, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt, wo immer auch das möglich ist. Zum Beispiel bei Apple Podcasts geht's.
Genau. Bei Spotify auch mittlerweile.
Echt? Kann man da was hinschreiben?
Also du kannst Sterne geben.
Sterne.
Du kannst, nee, schreiben nicht.
Fünf Sterne.
Aber Sterne können, also
fünf Sterne.
Ich bin jetzt Achter bei der Weltmeisterschaft geworden. Ich will jetzt nicht zu sehr mein eigenes Horn hier tuten.
Zu spät.
Aber dafür. Aber
acht Sterne.
Dafür kann es einmal auch fünf Sterne geben. Danach könnt ihr wieder die wegmachen irgendwann. Nee, aber jetzt für dieses Wochenende.
Ja. Einfach mal.
Haben wir das schon verdient, hoffentlich.
So machen wir das. In diesem Sinne, wir hören uns dann aus den US of A.
Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
See you later.